Heute Morgen ist, wie wird man mutig, stark und kühn? Wie wird man ein richtiger Mann, eine richtige Frau? In meiner Bibel heißt es einmal, seid männlich und seid stark. Das gilt für Frauen genauso wie für Männer. Also die Frauen sollen männlich sein. Also Halleluja, die sollen ja Powerfrauen sein und Männer sollen Powermänner sein, Kinder sollen Powerkinder sein. Wir sollen stark sein in dem Herrn. Seid stark in dem Herrn. Und mein Thema ist, wie wird man mutig und stark? Aber bevor ich das alles sage, was Gott auf mein Herz gelegt hat, ich habe einige starke Gedanken in diesen Tagen von Gott bekommen. Auch die ganze Woche, als ich hier gepredigt habe. Aber ich möchte noch hinweisen, wer Theater spielen will, geht zu unserer Schwester und meldet sich und sagt, ich möchte gerne mitspielen. Wenn du also ein Schauspielertalent hast und deshalb, wir sollten die Gaben, die in der Gemeinde sind, erwecken und einfach damit wuchern und handeln und einfach Reich Gottes bauen. Du kannst eine Botschaft durch sowas rüberbringen. Wer gerne singt, wer am Chor, schaut auf Zettel, wann die nächste Chorstunde ist und singt mit, bring dich ein, denn wir wollen ja Weihnachten ja nicht ohne Gesang sein. Was würden wir Weihnachten machen, wenn wir nicht singen? Deshalb, das müssen auch Lieder, neue Lieder einstudiert werden. Wir können nicht über die alten Lieder von Anno dazu mal singen, auch neue Lieder. Deshalb, alle, die gerne singen, und wir haben gemerkt, wir können singen. Unsere Schwester konnte singen. Fröhlich, 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 immer fröhlich ist das Volk Gottes. So, das ist nur nebenbei. Dann noch Material braucht für die Gemeinde, Bibelschule, ihr könnt am Büchertisch erstehen, auch die anderen Lektionen, wo ihr nicht da wart oder nicht da sein konntet, aus welchen Gründen auch immer, die sind immer noch, machen mehr Exemplare, damit wir immer was auf Lager haben. Also studier deine Bibel, das ist so wichtig, wer seine Bibel nicht kennt, der kennt Gott nicht. Es ist so wichtig, dass du Gott kennenlernst vom Wort Gottes und dass so den reellen Gott, wie er sich offenbart hat. Wir sind immer noch im Neuen Testament bei den Evangelien. Dann hier nimmst du den Zettel mit, auf diesem Zettel stehen auch die nächsten Termine und Themen. Am Mittwoch habe ich ein Thema, pass auf geistlich Blinde. Lass dich nicht von Blinden leiten. Und so viele lassen sich von Blinden leiten. Die haben selbst keine Ahnung, die haben selbst keine Erkenntnis, die haben selbst keine Erfahrung, die haben selbst keinen Durchblick. Und dann wollen sie einem erzählen, dort geht's lang. Also, wenn ich manchmal in eine Stadt reinfahre und mich nicht auskenne, dann frage ich einen, der sagt, ja. Und dann, wenn er gackst und nicht gleich raus, ganz spontan sagt, dort und dort geht's lang, dann sage ich, Dankeschön, dann frage ich den Nächsten und der sagt mir genau das Gegenteil oft. So, das ist verrückt manchmal. So, frag nicht Dumme, frag nicht Blinde, frag nicht Leute, die sich nicht auskennen. Also, lass dich von Blinden nicht leiten. Am Freitag wird das Thema sein, ein ganz starkes Thema, lebe ein apostolisches Leben. Jeder von uns ist ein Apostel. Und die meisten Leute wissen gar nicht, was Apostel ist. Die meisten Leute denken, Apostel, das muss jemand, der mit Jesus gewesen ist, 3 Jahre, wie Petrus und so weiter. Nein, Apostel ist, den Gott schickt, den Gott sendet, den Gott beruft und der mit Jesus geht und Jesus kennt. Das ist ein Apostel, ein Gesandter. Wenn ich Berlin verlasse, bin ich draußen ein Apostel. Hier in Berlin bin ich Ältester. So was. Nein, das ist so. So auch Petrus. Solange Petrus in Jerusalem war, war er Ältester, einer der Mitältesten. Und sobald er Jerusalem verließ, war er Apostel. Also wenn du außerhalb von der Gemeinde draußen bist und nicht in der Gemeinde mehr bist, also hier meine ich, dass du hier zum Gottesdienst kommst, draußen bist du Apostel, ein Gesandter. Du repräsentierst voll Gottes, du repräsentierst Gott. Bist also ein Apostel. Fang an, ein apostolisches Leben. Am Samstag, ja. Was ist nun mit unserer Welt los? Plötzlich so aus dem heiteren Himmel alles Dinge passieren und es werden noch viel mehr Dinge passieren. Warum? Maranatha, unser Herr kommt. Unser Heiland steht vor der Tür. Unser Meister. Am Samstag. Am Sonntag, nächsten Sonntag, bei Gott gibt es kein Zurück. Bei Gott gibt es kein Zurück. Ich habe jemanden mal aufgenommen in der Gemeinde als Mitglied und ich habe noch nie so eine Frage gestellt bekommen. Das war in Stuttgart, glaube ich. Ja, es war in Stuttgart. Da kommt eine Schwester und dann frage ich meistens, wenn ich so in der Gemeinde jemand aufnehme, ja, hast du noch irgendeine Frage? Oder hat irgendjemand was von der Gemeinde zu sagen, dass die Person nicht in unsere Gemeinde kommen darf? Aus irgendwelchen Gründen, dass sie Schulden hat oder Sünde hat oder in Sünde lebt etc. Dann sagt sie, ich habe eine Frage. Wie tritt man aus der Gemeinde aus? Wie tritt man aus der Gemeinde aus? Ich habe eigentlich noch nie nachgedacht, wie trete ich aus der Gemeinde aus? Und dann hat der Herr mir ganz spontan dieser Schwester eine Antwort gegeben. Es gibt 3 Möglichkeiten. Zuerst einmal du ziehst weg, dann trittst du aus der Gemeinde aus. Du stirbst, trittst auch aus der Gemeinde aus. Oder du fällst vom Glauben ab, trittst auch aus der Gemeinde aus. Das sind die drei Möglichkeiten, wie du aus der Gemeinde rauskommst. Du kommst nicht mehr raus. Wenn du Gott einmal Ja gesagt hast, Gott nimmt dich so ernst, ob du daran glaubst oder nicht. Du wirst also von Gott harponiert eingenommen. Er hat dich in sein Buch eingetragen und er wird dich nicht streichen. Und das, was Gott sagt und Gott gibt und so weiter, Gott nimmt es nicht zurück. Das wird die Botschaft sein. Also wenn Gott dir eine Verheißung gegeben hat, ich sage es voraus, dass es Gott war, der diese Verheißung gegeben hat, er nimmt es nicht zurück. Es wird in Erfüllung gehen, auch wenn es 2000 Jahre dauert. Oder noch länger. So, wie wird man ein mutiger und starker Mensch? Die Themen dieser letzten Woche waren gegen den passiven Geist. Also Christen sind aktiv und nicht passiv. Dann einer der Themen war, durchbreche die geistlichen Hindernisse. Und gestern war die kürzeste Predigt aller Predigten, die ich hier gehalten habe, 10 bis 15 Minuten, weil die Afrikaner so kräftig gesungen haben und Gott gelobt und gepriesen haben, dass ich nicht zum Predigen kam. Aber ich merkte, die Atmosphäre ist anders. Ich kann doch nicht jetzt, wie löse ich meine Krisen oder wie überlebe ich meine Krisen. Die waren so happy und so glücklich und so voller Dank. Vater, wir danken dir, mit diesem Lied fingen sie an. Und dann danke, danke Jesus. Und so ging es weiter. Dann kann ich noch nicht mit Krisen kommen. Und dann musste ich was anderes, mein Thema schnell wechseln. Aber ich bin doch bei meinem Thema geblieben. Also wie wird man mit seinen Krisen fertig oder erfolgreich fertig? Und heute möchte ich über Ermutigung und Mut und Stärke und Kraft sprechen. Der Teufel ist derjenige, der die Menschen ständig entmutigt. Entmutigt. Er ist der Entmutiger vom Beruf. Entmutigung ist seine Waffe. Und wenn du mit Menschen zusammenkommst und Menschen dich entmutigen, in welcher Form auch immer, vergiss es, dieser Mensch ist vom Teufel und nicht von Gott. Denn Gott wird nie einen entmutigen. Nie. Wenn jemand sagt, also, wenn jemand etwas Schlechtes erzählt, Teufel ist immer dieser Schlechtmacher. Also, pass auf. Wer eigentlich noch mehr hören möchte, heute habe ich die Fortsetzung von dieser Predigt eigentlich, 14.30 Uhr in der internationalen Gemeinde in Residenzstraße 90. Und da wird das Thema sein, Gott verwandelt dein Leben. Gott verwandelt dein Leben. Gott ist ein kreativer Gott. Der nimmt einen Klumpen und macht was draus. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Gott ist der ständige Veränderer in unserem Leben. Also heute Nachmittag, Gott verwandelt dein Leben. Die Welt geht immer mehr bergab. Du musst nur Nachrichten anschauen. Ich gucke schon bald gar keine Nachrichten mehr. Ich gucke ab und zu mal, was mich interessiert, was ist in der Welt heute passiert. Aber wenn du Nachrichten guckst und hörst und so weiter, denkst, liebe Zeit, es wird alles schlechter, es wird nichts besser. Hast du irgendwas gesehen, dass es etwas besser wird? Die erzählen jetzt, wir sind im Aufstieg. Aber letzten Endes, das ist im Grunde genommen Abstieg. Der Staat wird immer ärmer. Gestern habe ich gehört, jeder siebte Amerikaner ist ein Armer, wohnt draußen im Zelt oder im Container. Und das vor einigen Monaten hat mir einer geschrieben, ich konnte es gar nicht glauben, das reiche Amerika. Da schreibt mir der Bruder, bet für mich, ich habe alles verloren, mein Haus verloren, meine Möbel wurden gepfändet, ich habe nur noch das alte Auto, das die Bank nicht mehr zurückhaben wollte. Und jetzt schlafe ich auf dem Parkplatz vom Supermarkt im Auto. Das ist alles, was ich habe. Ich habe alles verloren. Ich habe Geschäft gehabt. Ich habe die Firma ist pleite gegangen. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe gedacht, vielleicht ist es ein Einzelamerikaner. Aber jetzt jeder siebte Amerikaner hängt so in der Luft. Und in Deutschland jeder dritte. So, Armut nimmt zu. Menschen werden immer verzweifelter, immer hoffnungsloser. Und gerade da haben wir als Christen eine ganz starke Botschaft. Leute, gebt euch nicht auf. Auch wenn ihr im Caravan wohnt. Und wohnen müssen. Vielleicht werden wir auch eines Tages im Caravan noch wohnen müssen. Gut, dass du das gelernt hast, im Campingwagen zu übernachten. Ich meine nicht einen schönen Wohnwagen mit Toilette und allem, nein. Vielleicht so einen einfachen, billigen Wohnwagen, aber dort. Weißt, Christen müssen lernen, flexibel zu sein. Ich kann alles. Paulus sagt, ich vermag hoch zu haben, ich kann im First-Class-Hotel übernachten, aber ich kann auch in der Jugendherberge übernachten. Kannst du das? Hast du das gelernt? Oder fühlst du, kommst du dir zu fein? Das ist unter meiner Würde. Christen, die leben unter der Würde Gottes. Ich kann beides. Jesus ist sogar im Stall geboren. Und sein Bettchen war eine Krippe. Von Ochsen oder Esel oder wen auch immer. Gott gebraucht Menschen, andere zu ermutigen. Und ich möchte solch einer heute sein, der dir Ermutigung rüberbringt. Ich möchte ein paar Sachen dir sagen, die Gott mir aufs Herz gelegt und mit dir mitteilen. Und eine Botschaft, die Gott mir heute Morgen beim Beten gegeben hat: Gott braucht Gideons und Gott braucht Davids. Menschen, die feige sind, die ängstlich sind, die gar nichts sind. David, das achte Kind, verstehst du, was ist denn das? Und die überhaupt nicht sind, aber Menschen, die Gott haben und dann andere ermutigen. Der Herr ist mein Hirte. Und wenn du diesen Psalm liest, den David da bekommen hat, und Gott braucht Gideons und Gott braucht Davids, Menschen, die ihren Gott kennen, aus dem FF, die Gott erlebt und Gott erfahren haben, die stark in Gott sind. David ermannte in Gott, er sagte: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, der Herr ist bei mir, sein Stab und Stecken trösten mich. Der hat sich in Gott angepowert. Durch was powerst du dich an? Durch was powerst du dich an? Der hat sich in Gott seine Kraft und Stärke geholt. Und Gideon, ein Feigling, wie es im Buch steht. In einer Mulde drischt es sein Gerste. Und er sieht schon die Midianiter kommen. Und dann denkt er: Wo ist der Gott? Wir haben so wunderbare Geschichten in der Bibel über Gott, was Gott alles damals getan hat. Aber wo ist das alles heute? Und plötzlich kommt der Engel zu ihm und sagt: Gideon, du streitbarer Held. Weißt du, du musst dich sehen, so wie Gott dich sieht, nicht wie die Menschen dich sehen oder wie du dich selbst siehst. Vielleicht siehst du dich auch als Feigling an. Ich kann nichts, ich bin nichts, aus mir wird nichts. So, Gideons und Davids, die kannten ihren Gott. Die haben sich nicht aufgegeben. Trotz der Angriffe, trotz der Anfeindung, trotz dem, dass die Midianiter herkommen, er drischt sein Gerstegetreide. Er wagt noch wenigstens. Und Gott braucht Menschen, die in der Zeit, in der wir heute leben, etwas riskieren. Etwas riskieren. Komm ich um, so komm ich um. Das war die Esther. Komm ich um, so komm ich um. Ich gehe. Ich mach. Ich verzweifle nicht. Deshalb dieser Gottesdienst auch heute Morgen: Sei mutig und sei stark. Wag etwas. Schau nach vorne. Und nicht nur nach vorne schauen, die meisten gucken schon nach vorne, aber die gehen nicht nach vorne. Du musst also nicht nur nach vorne gucken, sondern auch nach vorne fahren. Wie wird man so ein Gideon und wie wird man so ein David? Gut, dass du fragst. Wie sind sie solche Helden geworden? Und das sind immer Einzelne. Es ist nicht die Masse, dass alle Leute Helden sind, alles Gideons und alles Davids. Schön wäre es, wenn es so wäre. Wenn die ganze Gemeinde voller Gideons und die ganze Gemeinde voller Davids wäre. Aber das ist nicht der Fall. Gideon und David und alle die anderen Helden Gottes, die sind stark geworden in der Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Gott. Und ich wiederhole es noch einmal: in der Gemeinschaft mit Gott. Was ist die Gemeinschaft mit Gott? Die saßen am Tisch mit Gott. Die sprachen mit Gott. Die telefonierten mit Gott. Die besuchten sich gegenseitig. Entweder war er bei Gott oder Gott war bei ihm. In Gemeinschaft mit Gott, in der Zwiesprache mit Gott, hier sind sie stark geworden, hier sind sie umgepolt worden, hier sind sie zu Helden geworden, in Gemeinschaft mit Gott. Und von hier aus haben sie dann das Böse angegangen und haben gesagt: Das nehmen wir nicht an. Du kannst erst stark sein, wenn du jemanden im Rücken hast. Und das ist der Herr, in Gemeinschaft mit Gott. Sie waren Herr der Lage, weil sie immer Gott im Rücken hatten. Und sie haben den Feind weggejagt. Du kommst zu mir. Was weiß ich wie. Auch vollkommen egal, wie die Leute auf dich zugehen. Aber ich. Du darfst stolz sein, dass du Gott kennst. Aber ich komme im Namen des Herrn. Und dann lässt es seinen Stein fliegen. Aber ich komme im Namen des Herrn. Womit begegnest du deinen Problemen? Womit? Mit ein paar frommen Sprüchen, mit ein paar Proklamationen, die auf Papier geschrieben stehen. Oder ich komme im Namen des Herrn. Du musst den Namen des Herrn kennen, richtig buchstabieren. Gestern haben wir bei unseren afrikanischen Geschwistern: Gib mir ein J, gib mir ein E, gib mir ein S, gib mir ein U, gib mir ein S, gib mir Jesus. Weißt du, wir müssen anfangen, Jesus zu buchstabieren. Da liegt Kraft drin. Von hier aus, von der Gemeinschaft mit Gott. Weil sie mit Jesus waren, konnten sie was tun, die Apostel. und haben große Dinge bewirkt. Gold und Silber habe ich nicht. Ich sage, Leute, es kommt die Zeit, wo wir Gold und Silber nicht brauchen und mit Gold und Silber nichts mehr anfangen können. Da kannst du Straßen pflastern. Das machen sie nachher im neuen Jerusalem. Weil man das damit hier gar nicht mehr braucht, Gold und Silber. Und dieser Petrus und Johannes sagen, Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir. Und was war, was sie hatten? Jesus. Jesus. Du musst Jesus entdecken. Werde mutig und stark, entdecke wieder Jesus. Ich habe eine gute Botschaft für dich. Der Teufel hat auf deine Seele abgesehen. Aber in dem Augenblick, wo du angegriffen wirst, angegangen wirst, oder beleidigt oder belästigt wirst, oder was auch immer, du musst nur Jesus sagen. Und dann rennt der Teufel. Da musst du nicht groß Tamtam machen und brauchst keinen Spezialisten aus woher auch immer. Du musst nur Jesus buchstabieren. Der Teufel fürchtet sich der Gegenwart Gottes. Der fürchtet sich vor Menschen, die Jesus kennen, die mit Jesus reden. In der Gegenwart Gottes hat der Teufel nichts zu suchen. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, da bist du eingemauert. In einer festen Burg ist unser Gott. Dort hat er nichts zu suchen, nichts verloren. Dort kann die Angst dich nicht angreifen. Du bist sicher. Der kann an der Wand poltern, aber du hörst ein bisschen Krach und Kratzen, aber mehr hörst du es auch nicht. Eine feste Burg ist unser Gott. Das meiste Problem ist, warum so viele Christen Angst haben, die sind irgendwo anders, wo sie nicht sein sollten. Die sollten bei Gott sein. Die sollten in Gott sein. Und Gott sollte in ihnen sein. Also, bei, in und über uns. In der Gegenwart Gottes hat Krankheit nichts zu suchen. Wenn du in Gott bist, oh, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und Christus in mir. Dieser Gott in dir verscheucht jede Krankheit. Der allmächtige Gott, bitte verzeiht mir, wenn ich das so über Gott sage, der allmächtige Gott ist in deinem Leben für Teufel eine Vogelscheuche. Und zwar eine ganz schreckliche. Da hängen die ganzen Dämonen und Sünden und alles und schrecken ihn ab. Und sie sagen, da kann ich nicht hin. Der Herr in uns lehrt den Teufel das Fürchten. Deshalb, Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang, des Erfolgs Anfang. In der Gegenwart Gottes geht es deiner Seele gut. Also das ist der einzige Platz, wo du sicher bist und geborgen bist und dir nichts passiert. Wenn deine Seele leidet und deshalb, wenn deiner Seele schlecht geht, 3. Johannes 2, wenn es deiner Seele schlecht geht, dann geht es dem ganzen Menschen schlecht. Aber wenn es deiner Seele gut geht, geht es dem Körper gut, geht es dem Geist gut. Weißt, und wenn die Seele traurig ist, wenn die Seele entmutigt ist, wenn du down bist, dann ist die beste Medizin nichts, der beste Arzt nichts. Die Heilung für die Seele gibt es nur bei Gott. Kannst du Amen sagen? Einverstanden? Liege ich richtig? Die Heilung der Seele, und wenn deine Seele gesund ist, wenn du ausgeglichen bist, ausgewogen bist, wenn du geborgen bist, wenn du geliebt bist vom Schöpfer, wenn du eine Vision für dein Leben hast, dann geht es deiner Seele gut. Und das setzt sich durch im Geist bis in die Zehenspitzen nachher. Seele ist das Gleichgewicht, was das Gleichgewicht im Menschen hält, was den Menschen stärkt, den Menschen motiviert. Das ist die Seele. Deshalb, in meiner Bibel heißt es, lobe den Herrn, mein Kopf, mein Bauch, meine Hände. Lobe den Herrn, meine Seele. Deine Seele soll Gott loben. Alles andere kann vielleicht Gott gar nicht loben. Ist gar nicht aufgelegt, Gott zu loben. Aber deine Seele, die kann das. Betrübte Seele hat keinen Lebensgeist, keine Hoffnung, keinen Durchblick, keine Orientierung, keinen Lebenswillen. Eine betrübte Seele, oh, wenn ich nur sterben würde. Hast du auch schon manchmal solche Gefühle gehabt? Ich will sterben, wenn das alles nur vorbei wäre. Aber in meiner Bibel heißt es, du sollst nicht sterben, sondern du sollst aufstehen und die Taten Gottes noch verkündigen, was Gott alles noch in deinem Leben macht, was du mit Gott machst. Deshalb, ich will dich ermutigen, nicht zum Sterben. Du bist zu schade zum Sterben, denn wenn du tot bist, kannst du nichts mehr machen. Die Toten loben dich nicht. Deshalb meine Frage heute Morgen ist, bevor ich weitergehe im Thema, wie steht es um deine Seele? Wie steht es um deine Seele? griff dich mal auf und frag, wie es deiner Seele geht. Liebe Seele, wie geht es dir? Wie fühlst du dich, liebe Seele? In Markus 8 und ganz woanders, auch Matthäus, kannst lesen, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Was nützt es? Wie geht es deiner Seele? Du kannst alles haben, im goldenen Bett schlafen und in Kamelmilch dich baden und deiner Seele geht schlecht. Was nützt das alles? Alles auf der Welt ist aus den Stoffen dieser Welt geschaffen. Alles auf dieser Welt ist aus den Stoffen dieser Welt geschaffen. Aber die Seele ist nicht von dieser Welt. Deshalb braucht die Seele ganz was anderes. Alles ist auf dieser Welt aus irgendwas gemacht. Aber die Seele ist von Gott. Und Gott blies sein Odem in den Menschen und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Ist nicht von dieser Erde. Die Seele ist nicht von dieser Welt. Deshalb, die Seele braucht etwas, das sie befriedigt und das ist nur Gott. Die Seele braucht nicht Nahrung, Brot. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Deine Seele entwickelt sich, wenn Salbung da ist. Also wie wird man mutig und stark? Wenn die Gegenwart Gottes da ist. Und die Gegenwart Gottes muss man suchen. Wir haben hier auch in den Zeugnissen kurz was gehört. Wenn der Geist Gottes fließt und wirkt, da lebt die Seele auf, da wird sie grün, dann plötzlich stehen die Blätter steif. Und die Blüten schlagen aus. Und da geht wieder was auf in deinem Leben. Deine Seele entwickelt sich positiv. Deshalb deine Seele braucht, was auf dieser Welt nicht gibt. Und was gar nicht von dieser Welt ist. Deine Seele braucht das Licht Gottes. Die Kraft Gottes. Den Geist Gottes. Das Feuer Gottes. Braucht ein anderes Feuer als das Feuer vom Zündholz. Es braucht das Licht Gottes. Deine Seele lebt von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Das ist es, was deine Seele braucht. Deshalb, wenn du stark werden willst, du brauchst ein Wort vom Herrn. Herr, sende ein Wort, sprich ein Wort und mein Knecht wird gesund. Dein Körper wird gesund, das ist dein Knecht. Dein Geist wird gesund, das ist auch dein Knecht. Deine Füße werden gesund, das sind auch deine Knechte. Deine Hände werden gesund. Sende ein Wort und mein Knecht, das, was mir dient. Denn die Hand ist ja nur Diener, könnte auch ohne Hände leben, wird halt künstlich ernährt. Also, und dein Knecht, sogar der kleine Finger wird gesund. Sprich nur ein Wort, Herr. Und die Stürme legen sich, nur ein Wort. Also, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wer ermutigt uns? Durch wen werden wir ermutigt? Wie kriege ich mehr Mut? Dass ich so wie ein Elefant durchziehe, den Karren. Weißt du, vom Elefant, ja, vom Esel kannst du schon ein bisschen Angst haben. Also der Esel kann nicht viel ausrichten, der macht Umwege und was weiß ich. Aber ein Elefant, der zieht, der stampft sich durch. Und Gott will, dass du dich durch das Leben durchstampfst. Das ist Gottes Wille. Wie ein Elefant, stampf dich durch deinen Dschungel. Aber wie mache ich das? Wie kriege ich Kraft? Und in der Bibel wird uns ein Rezept gegeben und gezeigt, was man tun soll und nicht tun soll. Der Glaube kommt aus der Predigt. Deshalb, wenn du stark sein möchtest im Glauben, geh in die Predigt. Such alle Predigten, was du kriegen kannst. Hör alle Predigten, die im Internet sind. Du musst du das Wort Gottes, dann wirst du angepowert. Und wir haben hier als Gemeinde jetzt so viele Möglichkeiten. Wir haben Power Predigtseite, das sind noch die alten Predigten von, wo ich noch drüben war, drauf. Dann sind's noch jetzt die Predigten mit Englisch-Deutsch. Dann sind noch die Predigten, die wir hier haben. Ich weiß gar nicht, wo wir überall unsere Predigten gesetzt haben. Die Menschen sollen Wort Gottes hören. Dann, je mehr sie Predigten hören, desto mehr werden sie motiviert. Ja, ich kann auch meine Bibel lesen. Du kannst deine Bibel auch zu Hause lesen. Aber die Frage ist, verstehst du auch, was du liest? Verstehst du auch, was du liest? Die meisten Leute verstehen nicht. Du kannst eine ganz tolle Bibel haben, wie dieser Kämmerer da aus Äthiopien, und hat viel Geld bezahlt. Bestimmt war die auch vergoldet, wie diese hier. Und so weiter, und liest. Und dann kommt der Philippus hinzu und sagt, verstehst du, was du liest? Du brauchst eine geistgesalbte Botschaft, einen Botschafter, der dir das erklärt. Und dann gehen dir plötzlich die Augen auf, da muss man dir gar nicht viel Worte machen. Da muss man gar nicht dir befehlen und dich groß belehren. Plötzlich geht dir ein Licht auf. Verstehst du, was du liest? Deshalb, der Glaube kommt durch die Predigt aus dem Wort Gottes. Aber wie sollen sie hören ohne Prediger? Steht auch da drin. Die meisten lesen bloß nicht weiter. Wer gibt deiner Seele das, was du brauchst? Eine Frage. Gut, dass du fragst. Heute will ich auch über mich selber mal was sagen. Ja, weißt du, dass Paulus sagt, es ist nicht fair, dass man sich lobt, aber ich will eigentlich ein paar Sachen über Prediger sagen. Und ich meine hier mich selbst. Wer gibt deine Seele? Denn in Römer Kapitel 10 heißt es, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort Gottes. Aber wie sollen sie glauben, wenn keine Prediger da sind? Du wärst heute nicht hier und hättest das Evangelium nicht begriffen, wenn dir niemand gepredigt hätte. Irgendjemand hat dir was erzählt von lieben Gott. Egal, ob ich jetzt Pastor war oder nur ein einfacher Bruder, eine Schwester in der Gemeinde, die gesagt haben, horch, da gibt's jemand, der dir helfen kann. Der Prediger ist so wichtig für die Gemeinde, der den Willen Gottes verkündigt, die den Weg Gottes zeigt, die Voraussetzungen schafft. Weißt du, Predigen ist nicht nur hier, die Bibel aufzuschlagen, was vorzulesen, was zu erzählen. Predigen ist viel mehr, den Saal fertig zu machen, seinen Kopf hinzuhalten, dass die Miete eingeht und dass alles funktioniert, dass kein Durcheinander da ist, dass alles versichert ist und alles geordnet ist. Da ist doch viel mehr, als das, und dass dieser Apparat funktioniert. Deshalb war früher der Synagogenvorsteher so wichtig in der alten im Judentum, die Synagogenvorsteher. Weißt du, ohne Prediger würde die Gemeinde nicht existieren. Gut, ich kann leben. Die Gemeinde ist so wichtig. Der Prediger ist wichtig, der die Versammlung abhält. Ich muss nicht unbedingt predigen, aber ich kann zusitzen und kann sagen, du predigst, du singst, du machst das, du spielst Klavier. Irgendjemand muss koordinieren. Sonst haben wir Chaos. Stell dir mal vor, jeder kommt, ich habe was vom Herrn. Und dann lass zwei oder drei weiß sagen. Man muss auch kontrollieren und sagen, du bist der Letzte hier. Natürlich passt das manche nicht. Aber Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott ist kein Chaot. Du brauchst einen Ort, wo du eingeladen wirst, um Gottes Wort zu hören. Wo was gesagt wird, was von Gott ist und auch kontrolliert wird. Weißt du, das ist auch, beim Predigen ist auch noch wichtig, dass das kein Unsinn verzapft wird. Es gibt so viel Irrlehren und Irrtümer und was weiß ich. Wenn ich dran denke, wie ich gepredigt habe, als junger Prediger, oh, mir stehen heute noch die Haare zu Berge, was ich den Leuten erzählt habe, was sie machen müssen. Das mache ich heute nicht einmal selbst bis jetzt. Aber ich natürlich in meinem Feuer. Du musst. Aber Gott sei Dank, dass Gott auch da die Sachen ausbügelt und lehrt, durch Erfahrung, durch Tiefen. Du nimmst vielleicht manchmal so viel selbstverständlich. Irgendjemand, ja, wird das die Tür aufschließen. Es ist doch gar nicht, dass jemand die Tür aufschließt, ist so wichtig. Und zwar pünktlich. Und ich bin dankbar, dass wir wenigstens eine Stunde vorher die Tür aufschließen können. Und dass jemand da ist und das eine Stunde Opfer bringt und eine Stunde noch danach noch da ist. Predigen ist also mehr als nur reden. Es ist Gemeindeleitung, dass die Gemeinde funktioniert. Und jetzt habe ich gesagt, ich werde jetzt für mich selbst was predigen und mich selbst ein bisschen so streicheln und liebhaben. Nein, ich tue das ganz bewusst, weil ich ein Thema habe. Wer kann dich ermutigen und wer entmutigt dich? Der Teufel hat auch seine Prediger. Also, aber zuerst einmal bei den Guten, fangen wir mal bei mir. Denk, Hebräer Kapitel 13, Vers 7. Hebräer 13, kannst nachlesen in der Bibel. Prüfe, ob ich dir die Wahrheit sage. Hebräer 13, Vers 7. Denkt an eure Vorsteher, die euch das Wort Gottes verkündigt haben. Du sollst an mich denken. Denkt an eure Vorsteher. Du sollst für mich beten. Wenn es mir schlecht geht, geht es euch auch schlecht. Dann habe ich nichts, dann fällt mir nichts ein. Dann habe ich nicht die Salbung. Dann habe ich nicht die Gnade. Dann kann ich mich nicht konzentrieren. Denkt an eure Vorsteher. Hebräer 13, Vers 17. Jetzt kommt's noch ein bisschen persönlicher. Gehorcht euren Vorstehern und ordnet euch ihnen unter, denn sie wachen über eure Seele, über euer Heil. Weißt du, wenn es mal nicht klappt, wenn ich merke, da funktioniert was nicht, dann rufe ich mal an. Natürlich rede ich durch die Blume. Ich mag Blumen. Aber manchmal muss man auch die Wahrheit sagen vielleicht. Gehorcht. Weißt du, das ist kein Luxus und das ist kein Spaß und kein Vergnügen. Also ich möchte lieber Holz hacken, als in einer Gemeinde so dienen. Verstehst du? Dass ich die Wahrheit sagen muss. Also mir liegt nichts weiter entfernt, als die Wahrheit zu sagen. da drücke ich mich am allermeisten. Denn das ist unangenehm. Wer sagt was Unangenehmes, wenn er was Unangenehmes mal sagen muss? Okay, ich gehe ja schnell weg, weil das nicht das Thema ist. Aber ich will das nur hinführen zu diesem Thema. In 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Erkennt die, die unter euch arbeiten, die solche Mühe sich geben, so wie es auch der Matutis, und euch den Namen des Herrn verkündigt. Ja, Leute, denkt doch drüber nach. Mittwoch predige ich, Freitag predige ich, Samstag predige ich, Sonntag predige ich zweimal und noch zwischendurch auch mal irgendwie. Verstehst du? Also, ich habe nicht Langeweile. Aber hier, erkennt ihr, und ich muss natürlich, als Evangelist, da habe ich vielleicht 20 Predigen, da predige ich durch ganz Europa diese Predigten. Aber als Gemeindeprediger, dann sagt der Mensch, fällt ihm nichts mehr ein. Hat er keine neue Erkenntnisse, keine neue Erleuchtung. Aber erkennt, dass es alles Arbeit ist. Dass sie euch anhalten, achtet sie hoch, und deshalb stehe ich auf dem Podest hier. Achtet sie hoch und liebt sie wegen ihres Wirkens. Nicht, weil ich Matutis heiße, sondern wegen der Arbeit, die ich tue. Oder jemand anders. Egal, es kann auch eine andere Gemeinde sein, ganz woanders. Also der, der die Arbeit tut, haltet Frieden untereinander, ganz besonders wegen die Prediger. Verstehst du? Nein, ich bin für Paulus, ich bin für Kephas, ich bin für Christus, ich bin für Apollos. Nein, Frieden halten. Was sind sie? Sie sind alles Diener Gottes. Haltet Frieden. Denn gerade in diesem Rahmen wird gleich gesagt, haltet Frieden, streitet euch nicht. Also ich mag, weißt du, wenn die predigt oder der predigt und jene predigt, nein, da gehe ich nicht hin. Ich habe in Stuttgart die Gemeinde übernommen, da war der ältere Bruder und ich, war der Junge und der war der Alte. Und dann immer wieder angerufen, wer predigt heute Morgen? Denn der eine mochte den, ja, und den anderen nicht, und den anderen ja, und den anderen nicht. Und dann haben sie sich rausgesucht, wann predigt der? Der eine hat morgens gepredigt, der andere abends gepredigt. Wir haben uns abgewechselt und wir haben uns ausgemacht, wir sagen es den Leuten nicht, wann wer predigt, wo. Aber das sind die Leute. Ich war in USA, in Atlanta, in einer Gemeinde mit 15.000, 16.000 Mitgliedern. Und da hat der Pastor gesagt, das ist mein größtes Problem. Und er hat fünf verschiedene Gemeinden noch aus Außenstationen. Und er hat auch ab und zu mal in der Außenstation gepredigt. Dann hat, wenn die Leute rausgekriegt haben, Sonntagmorgen, heute Morgen predigt er nicht, dann sind gleich 4.000 Leute weniger im Gottesdienst. Da siehst du, wie fleischlich die Menschen sind. Die gehen nicht wegen dem Wort Gottes in den Gottesdienst, sondern sie gehen wegen dem Prediger in den Gottesdienst. Haltet Frieden untereinander. Dann 1. Korinther 16, 16. Sie haben sich in dem Dienst der Heiligen gestellt, also hier die verschiedenen Geschwister, die er da grüßt, der Paulus. Sie haben sich in dem Dienst der Heiligen gestellt, ordnet euch ihnen unter. Weißt du, die dienen. Und wenn jemand arbeitet, der weiß, wie schwer die Arbeit ist. Wie undankbar die Arbeit manchmal ist. Und das ist egal was, vom Kochen, vom Putzen, von allem Möglichen. Da kannst du den Dienst in Gottes Reich kannst nehmen, das ist keine dankbare Arbeit. Wir machen ja alles freiwillig. Ich muss ja nicht. Das würde ja also nicht in der Bibel drinstehen, wenn es nicht wichtig wäre, uns nichts nützen würde oder nicht von Gott wäre oder nichts bringen würde. Aber das steht in der Bibel, diese Verse, die ich euch vorgelesen habe. Gute Prediger sollten also zwiefache Ehre halten. Also mir reicht nicht eine einfache Ehre, sondern die doppelte. Zwiefache. Ich weiß nicht, wie man das macht. Weil ich sage das, ich kann mir das jetzt leisten. Ich diene schon über 40 Jahre Gott. Und ich kann das auch sagen. Es ist wichtig. Leute, wenn du mir nicht vertraust, brauchst du mir nicht kommen. Das gilt genauso, wenn du einem Arzt nicht vertraust, brauchst du dem Arzt nicht hingehen. Der kann dir nicht helfen. Die Medizin, selbst wenn er die beste Medizin verschreibt, die wird nicht funktionieren. Du musst dem Arzt vertrauen, du musst dem Prediger vertrauen oder dem, der da dient. Ich kann dich nicht ernähren, wenn geistlich ernähren, wenn du mir nicht vertraust. Sagst du, von dem nehme ich nichts ab. Wenn du sie ehrst, wirst du noch mehr bekommen. Ich sage dann, da sage ich, Mensch, guck mal, die nickt mit dem Kopf oder der nickt mit dem Kopf, der macht Notizen, der schreibt auf, der nimmt es ernst, da kommt es an. Dann denke ich, Mensch, ich muss nächstes Mal besser predigen wie heute. Ich muss mehr geben. Das ist nicht fleischlich und nicht menschlich, das ist geistlich. Das steht so in der Bibel. Ich kann alles mit der Bibel begründen. Wenn du über sie schimpfst, wirst du das alles, was du hörst, verlieren. Schimpf nur über Billy, schimpf nur über Stanton, schimpf nur über die Leute. Und du wirst das alles, was die in dein Leben gepflanzt haben, das wird alles vergehen und verwelken. Und das ist so. Da wird der ganze Gottesdienst dir nichts bringen, so schön wie er auch gewesen sein mag. Weil die übertragen was von Gott zu dir. Und sie können dir nur so viel geben, wie Gott es ihnen gibt oder wie die Gemeinde ihnen gibt. Gute Hirten und gute Gemeindeleiter, sie wachen über eure Seelen, sie meinen gut mit deiner Seele. Also es geht ja um deine Seele. Die soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Weißt du, wenn ich Predigten halten muss und die Rute nehmen möchte, so wie Paulus manchmal schreibt an die Korinther, und einen Stock nehmen und eine Prügel sogar nehmen. Weißt du, wenn ich nur gesetzliche Predigten halten würde und würde euch ermahnen und sagen, liebe Gemeinde, ich sag's euch. Verstehst? Da werdet ihr nie erbaut werden. Aber wenn ich das nicht muss, sondern euch ermutigen darf und ermutigen kann und euch stärken kann, euch unter die Arme greifen kann und sagt, macht es so, macht es so, macht es so, Gott ist mit dir, dann läuft es. Oft schätzen die Leute alles nicht ein, was so passiert. Sie schimpfen, kritisieren, sind undankbar. Und ich komme jetzt auf Hebräer 11 noch auf eine Stelle. Wunder dich nicht. Wunder dich nicht. Wundere dich nicht. Wundere dich nicht. In Hebräer 11 beim Abendmahl heißt es, da sind viele krank, schwach und schon manche vorzeitig gestorben. Viele wundern sich, warum gibt es in der Gemeinde so viele Kranke? Weil sie über Prediger und Gemeinde und Geschwister schimpfen. In der Bibel heißt es, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Die denken, das ist ein Kaninchenzuchtverein. Der Leib des Herrn. Darum sind so viele krank, schwach und schon frühzeitig gestorben, haben es nicht überlebt. Weil sie den Leib des Herrn, und der Leib des Herrn Christus ist das Haupt und wir sind die Glieder. Jeder Einzelne von der Gemeinde ist ein Glied. Und mit dem Geschwätz, was die Leute manchmal so haben hin und her, schaufeln sie ihr eigenes Grab. Die plätten ihr eigenes Krankenbett und lähmen sich selbst. Wie wirst du stark? Lobe die Geschwister. Und du wirst an jedem Einzelnen was zu loben finden. Mensch, deine Haare, dein Scheitel, deine Schuhe, oh, die glänzen. Du wirst sogar Kleinigkeiten. Kritisier nicht, lobe. Wir sind Kritiker von Beruf und wir sollten, das ist eine Sünde, Kritik ist eine Sünde. Wir sollten loben, wenn ihr zusammenkommt, oder Paulus schreibt in Philippa und so weiter, was Wohllaute, was Lob ist und was das und so weiter, dem denket nach. Du wunderst dich, wenn dir deine Seele verkümmert, wunderst dich. Ich wundere mich gar nicht. Ich sage Lob und Dank, dass es so ist, dass Gott gerecht ist. Gott lässt dich nicht spotten. Das, was der Mensch sieht, das erntet er auch. Wenn du die Stimme Gottes tötest und angreifst, gibt es für dich keine Stimme Gottes. Dann kannst beten so viel du willst. Herr, rede, rede, rede. Der wird nicht sprechen. Der wird still sein. Aber wenn du auf Gott hörst und lieb bist und nett bist und sagst, Herr, ich liebe dich und du lobst die Geschwister, wird Gott sogar durch einen Esel sprechen. Gott wird sogar durch einen Esel zu dir sprechen. Da brauchst du gar keine großen Pastoren und Evangelisten. Entmutigung und Mutlosigkeit, das sind so Veränderungshindernisse, und wo Menschen entmutigt werden. Der Teufel versteht, die Menschen zu entmutigen, ist ein beruflicher Schlechtredner, der alles schlecht redet. Der redet die Geschwister schlecht, der redet die Gemeinde schlecht, der redet andere schlecht, der redet sogar sich selber schlecht. Weißt du, das ist das Schlimmste, die schlimmste Sünde ist, sich selbst schlecht zu reden. Wir haben nichts, wir können nichts, wir sind nichts. Wir verstehen nichts. Sich selbst, das ist die schlimmste Sünde, sich selbst schlecht zu reden. Aber okay, aber das ist der Dienst im Dienst. Da stehen die Menschen im Dienst Satans. Sie reden den Pastor schlecht, die Gemeinde schlecht. Sie reden sogar Gott schlecht. Wenn es einen Gott gibt, wo ist er denn? Sie reden das Wort Gottes schlecht und sagen, es stimmt nicht, was in der Bibel alles drin steht. Das ist alles nur verdreht, Menschenwort, Druckerschwärze. Sie reden den Gottesdienst schlecht, also weißt, wie die heute gesungen haben, wie die heute gespielt haben, wie der heute gepredigt hat. Wir haben ein Seminar mal gehalten für Mitarbeiter, Kinderstundenmitarbeiter, Sonntagsschulmitarbeiter, und da gab es eine Prophetie. das hat mich umgehauen, diese Prophetie weiß ich heute noch. Dann hat der Herr gesagt, meine Kinder, ihr habt meine Stimme getötet. Das war so die Botschaft. Ich sage das nur ganz in Telegrammstil. Und dann stand nachher der Bruder auf, der dann nachher noch die Auslegung brachte und sagte, Gott, zeig mir das Bild vom Johannes den Täufer. Der Herodes wollte den Kopf des Johannes des Täufer haben, auf dem Tablett wurde dann präsentiert. Und dann gab es keine Stimme Gottes mehr. Denn er hat die Stimme Gottes getötet. Und dann gibt er sich selbst als die Stimme Gottes aus. Ich! Das haben wir schon so oft erlebt. Das ist so wie ein roter Faden. Ich bin die Stimme Gottes und der verfault am lebendigen Leibe, dieser Herodes. Also in der Auslegung, was da war. Und dann sagt er, Geschwister, ich bin ein Betroffener. Ich bin ein Betroffener. Wenn wir nach Hause kamen, meine Kinder sind alle nicht gläubig. Die sind aber, als sie klein waren, waren sie alle im Gottesdienst. Sie saßen vorne in der ersten Reihe, aber sie sind nicht mehr im Gottesdienst. Und wir haben uns versündigt. Als wir nach Hause kamen damals, dann haben wir erzählt, wie die Gemeinde war, was alles nicht war. Die Heizung damals nicht gestimmt hat, nach Rauch gerochen. Also nicht richtiger Abzug und was so alles war. Und dann haben die Kinder gesagt, Mutti, Vati, in so einen Saftladen geht ihr, wo nichts ist, wo alles falsch ist, wo alles verkehrt ist. Nein, wir geben Gott nicht auf, aber mit diesem Saftladen wollen wir nichts haben. Weil die zu Hause immer über Gemeinde am Mittagstisch am Sonntag so schlecht hergezogen haben. Du siehst, wo das überliegt. Kannst noch lang sagen, ich glaube an den Herrn Jesus Christus, ich und mein Haus wird selig. Aber du musst auch dementsprechend leben, damit dein Haus selig wird. Okay, aber ich gehe weiter. Der Teufel ist der Schlechtmacher. Macht die Anbetung schlecht, macht alles schlecht. Er versucht, die Leute zu entmutigen. Also, wer auf ihn hört, wird ganz schnell mutlos werden. Mutlosigkeit ist also eine geistliche Sache. Hat etwas mit dem Geist zu tun. Wenn deine Seele Gott nicht mehr lobt und preist, wirst du depressiv. Da siehst du alles schlecht und da fühlst dich schlecht, da glaubst dich schlecht, da benimmst dich sogar schlecht. Weißt du, weil der Schlechtmacher dahinter steht. Da ist alles schlecht. Und der Teufel ist der Chorleiter von den Schlechtmacher. Der Teufel ist der Chorleiter. Und die sagen, ja, das kannst du fast gar nicht mehr bremsen, die Schlechtmacherei. Er ist der Vorsitzende der Gottlosen oder der Gottlosenvereinigung, die alles nur schlecht sehen, schwarz sehen. Mutlose Menschen haben ihr Selbstvertrauen verloren, keine Zukunftserwartung, keinen Lebensmut mehr. Und das Ergebnis ist Hilflosigkeit und keine Entscheidungsfähigkeit mehr. Können sich nicht mehr entscheiden. Deshalb 1. Korinther 16, Vers 13, das ist mein Bibelwort jetzt, jetzt komme ich erst zur Predigt. Dafür war ich gestern kürzer. 1. Korinther 16, Vers 13. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig und stark. Also noch einmal. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig und stark. Lass uns zusammen sagen. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig und stark. Noch einmal. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig und stark. Und wo steht es? 1. Korinther 16, 13. Das ist meine Botschaft, die ich rüberbringen möchte. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig und stark. Das sind die Eigenschaften eines wahren Christen. Nicht Lügen, Stehlen und sonst was. Nein, stark sein. Christen sind starke Menschen. Das zeichnet Christen aus. Wachstum, Stärke, Festigkeit, Mut, Kühnheit. Seid wachsam, stark, fest und mutig. So sollen Christen aussehen. Geistig aktiv, unternehmungsfreudig, unerschütterlich, feststehend im Glauben. Ich lasse mich nicht erschüttern. Ich lasse meinen Glauben nicht nehmen an die Gemeinde, den Glauben an Gott, den Glauben an meinen Bruder, Schwester. Das klingt sogar wie das 11. Gebot. Seid mutig, stark und fest und dies miteinander. Und jetzt ist keine Zeit mehr zum Schlafen. Wir sind in der Endzeit. Du kannst nicht einfach sagen, dass, ja, das wird schon recht werden. Der passive Geist wird gebrochen in dem Augenblick, wo du aufstehst und sagst, Halleluja, Jesus lebt. Und bleib bei diesem Bekenntnis, Jesus lebt. Du musst nicht viel wissen. Weißt du, die meisten Leute denken, ich muss diese ganze Heilsgeschichte wissen, von Adam bis die Offenbarung. Nein, du musst nur eines wissen, mein Jesus lebt. das reicht dir. Die ersten Christen haben auch nicht mehr gewusst. Mein Jesus lebt. Das ist das Bekenntnis, lass dir das nicht nehmen. Das macht dich stark. Um das zu bekommen, da musst du fest im Glauben stehen. Und dein Glaube wird fest durch Predigen, Wort Gottes und Beten und Lesen, Gemeinschaft mit Gott. Nichts aufgeben. Weißt du, aufgegeben ist alles so schnell, aber nachher wieder zu finden und wieder anzufangen. Nicht schnell müde werden oder nicht sich Müdigkeit ansehen lassen. Der Teufel merkt ganz genau, du, der ist schon schlapp. Der läuft nicht mehr so. Der tickt nicht mehr so. Der merkt es und dann fängt er an, dich zu jagen. Nicht so viel rückwärts schauen. Und das ist, wo das ganze Geschwafel kommt und Geschwätz. Wenn du rückwärts schaust, was alles so ist und was gewesen ist, nicht so viel um sich selber drehen. Seid fest im Glauben. So viele Christen drehen sich nur um sich selbst, schmoren im eigenen Saft. Seid mutig, entschlossen und stark. Wach sein, Glauben haben und so weiter. Das bringt uns nach vorne. Und ich möchte, dass du nach vorne gehst. Dann denke ich noch weiter, wenn ich so, seid mutig, fest und unerschütterlich, wenn ich das so lese, sich nicht aufhalten zu lassen. Lass dich durch nichts und niemand aufhalten. Weißt du, wenn der Teufel dich nicht mit Sünde zu Fall bringen wird, kann, und er bringt dich nicht mehr mit Sünde zu Fall, die Zeit ist vorbei. Du bist bekehrt, Christus wohnt in dir, mit Sünde wird er dich nicht zu Fall bringen. Aber er wird versuchen, dich aufzuhalten. Dass du dich an den orientierst, der langsamer ist wie du, ja, also wenn der mitkommt, komme ich auch noch mit. Weißt du, und versucht irgendwie jemand dir so in die Quere zu schicken, so Misserfolg vielleicht, dich ein bisschen täuschen, beirren, dich in Panik zu versetzen. Lass dich nicht aufhalten. Lauf mutig weiter, als wenn du der einzige Läufer wirst im Marathon. Lauf weiter. Die nächste Bibelstelle, die ich betrachten möchte, ist Josua. Josua Kapitel 1, Vers, ja, kannst schon 8 lesen und 9 lesen und 5 lesen auch. Da heißt es auch, sei mutig, Josua, und stark. Weißt du, Moses ist tot und jetzt geht die Geschichte weiter. Deine Geschichte muss weitergehen. Jesus ist beim Vater im Himmel aufgefahren. Deine Geschichte muss weitergehen. Josua, sei mutig und stark. Fürchte dich also nicht und hab keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Das ist, was ich dir mitgebe. Sei mutig, hab keine Angst. Lass dich nicht einschüchtern, auch wenn sie 10-mal stärker sind und 100-mal größer sind. Lass dich nicht erschrecken und einschüchtern. Josua soll jetzt Führung übernehmen mit in Israel. Gott hat Israel wunderbar aus Ägypten herausgeführt, hat schon so viel Großes und Gewaltiges getan. Und jetzt soll Josua weitergehen. Moses, ja, der liebe Gott lässt ihn sterben, begrabt ihn irgendwo. Und jetzt soll Josua eine eigenständige Person werden. Und genau das ist, Brüder und Schwestern, was Gott von uns will. Wir sollen eigenständige Personen werden. Pastor Matthäus ist nicht mehr da. Der ist zwar noch da, aber der kann nicht mit dir nach Hause gehen. Aber jetzt musst du eine eigenständige Person werden, auf eigene Füße stehen, selbst handeln. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, auch bei dir zu Hause, wo du hinkommst. Und egal, was du unternimmst, jetzt musst du lernen, also so wie Gott mit Moses war, so ist er jetzt mit mir. Ist schön, dass ich Zeugnisse erzählen darf, aber diese Zeugnisse nützen dir gar nichts. Du musst lernen, diese Zeugnisse umzusetzen, selber. Wenn nichts mehr läuft, auf die Knie gehen, auf die Stelle, wo du bist, und sagen, mein Gott. Und du wirst sehen, was dann passiert. Du sollst jetzt etwas unternehmen. Josua soll jetzt das Land einnehmen, das Gott ihm gegeben hat. Aber jetzt ist keine Wolkensäule mehr. Jetzt ist kein Fels mehr, wo aus dem Wasser fließt. Jetzt ist kein Manna mehr. Es kommen keine Vögel mehr. Ja? Da ist das ganze übernatürliche Zeug weg. Jetzt geht's natürlich weiter. Bei dir geht's zu Hause natürlich weiter. Bei mir geht's übernatürlich. Bei dir geht's natürlich zu Hause weiter. Verstehst du? Jetzt soll er die Verheißungen einlösen, das Wort Gottes erfüllen, zum Leben bringen, und jetzt soll ein neues Kapitel Gottes beginnen. Derselbe Gott, der mit Moses war, will auch mit Josua sein. Der mit mir war und der hier vorne sich abstrampelt, Dieser Gott will auch bei dir zu Hause sein. Vers 5, Josua 1. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Du musst keine Angst haben, dass Gott dich zu Hause verlässt, dass Gott dich an deinem Arbeitsplatz verlässt, dass Gott dich in der Schule verlässt, dass Gott dich irgendwo in der U-Bahn verlässt. Ich werde dich nicht verlassen, sagt er. Gott sagt, ich verlasse dich nicht. Seine Verheißung gilt. Gott nimmt nichts zurück. Wird eine dieser nächsten Predigten sein. Gott nimmt nichts zurück. Wenn er gesagt hat, ich bin mit dir, ist mit dir, da kann der Teufel fressen, was er will. Er kann das nicht zunichte machen. Aber du wirst jetzt auf die Probe gestellt. Josua, du musst ein Held werden jetzt, so wie Moses. Und er war auch nicht der Held, der Stärkste. Wenn ich den Moses angucke, ich habe eine schwere Zunge, ich kann nicht sprechen, obwohl er Rhetorik studiert hat, obwohl er beredet war, in aller Weisheit Ägyptens. Herr, ich nicht, such jemand anders. Und genau, weißt du, wenn Gott dich schickt, hast du immer Ohnmachtsgefühle, Schwachheitsgefühle, Blockaden. Aber kein Problem, der liebe Gott kriegt es schon hin. Ein Held wird man, und weißt du, wie man ein Held wird? Nicht, indem man meditiert und Däumchen dreht, indem man was unternimmt. So wird man ein Held. Unternimm jetzt was. Geh nach Hause und unternimm was. Führ weiter das Volk. Das Fundament ist gelegt. Der Anfang ist gemacht. Der Stein ist ins Rollen gebracht. Der Sieg ist errungen. Der Durchbruch ist gemacht worden. Jetzt musst du ins gelobte Land einziehen. Und weißt du, was das ist? Das gelobte Land, was da passiert, da ist Jericho da, furchtbar. Eine riesige Stadt, eine Festung, eine Bastion des Feindes. Und die machen alles zu, du kommst nicht rein. Und jetzt muss Josua lernen, auf Gott zu hören, das, was er in der Wüste gelernt hat, umsetzen und verwirklichen. Du lernst hier nur die Prinzipien eines siegreichen Lebens. Du gehst um dein Jericho einmal rum, zweimal rum, dreimal rum, viermal rum, fünfmal rum, sechsmal rum, am siebten Mal siebenmal rum. Und dann machst du ein Geschrei, alles verrücktes Zeug. Weißt du, du denkst manchmal, Mensch, das ist sowas Komisches, sowas Einfaches. Aber genau, Gott zeigt dir einfache Methoden und Prinzipien, wie man macht, einfach nur umzingeln. Du hast ein Problem, du willst ein Grundstück kaufen, geh um das Grundstück fünfmal rum. Und am siebten Tag noch siebenmal rum. Und dann sagst du im Namen Jesu, jetzt kaufe ich, bevor ich überhaupt dahin gehe, den Kaufvertrag zu schreiben, jetzt kaufe ich, nachdem du es im Geist, im Glauben eingenommen hast, mit deinen Füßen. Wir müssen das Land mit unseren Füßen einnehmen.